Bin ich hier schon mal gewesen? Kenn ich sie vielleicht? Ich glaube, ich habe gerade, wenn ich euch so sehe, ein Déjà-vu. Wir sind uns schon mal irgendwo begegnet. Und damit herzlich willkommen, guten Morgen auch von mir zu dieser Predigt in diesem Gottesdienst. Wer schon einmal umgezogen ist, kennt sicherlich die Gefühle und die Gedanken, die einem in den Kopf kommen, wenn man sich nach Jahren an den Ort zurückbegibt, wo man gewohnt hat. An dem Ort, wo man vielleicht seine Kindheit vollbracht hat. Es fühlt sich so an wie früher. Einiges hat sich vielleicht verändert. Ein paar Bäume wurden abgesägt, Häuser wurden gebaut und andere Autos stehen vor den Garagen. Aber in Erinnerung, in eurem Kopf und in eurem Herzen wisst ihr noch genau, wie es bei euch damals aussah. Ihr wisst noch genau, mit wem ihr damals gesprochen habt, wie eure Nachbarin hieß und wie der junge Mann um die Ecke hieß. Und dann trifft man auf einmal eine alte Freundin. Sie ist natürlich auch älter geworden. Und ihr seid euch nicht sicher, spreche ich sie jetzt an oder ist sie es denn wirklich? Oder hallo, sind Sie vielleicht Frau? Die Jünger in unserem Text erleben ungefähr so eine Situation, eine Déjà-vu-Situation. Denn dem aufmerksamen Bibelleser ist diese Geschichte, dieser Text vielleicht bekannt vorgekommen, denn er steht quasi fast so in Lukas 5, die Verse 1 bis 11, mit ein paar kleinen Veränderungen, die hier bei Johannes da sind, mit ein paar kleinen Begebenheiten, die anders sind. Aber der See Genezareth oder das Meer von Tiberias oder wie es auch noch anders heißt, das ist der Ort, um den es sich dreht und an dem sind die Jünger oft mit Jesus gewesen. Und besonders Simon Petrus, der hat eine besondere Déjà-vu-Situation, auf die werde ich nachher eingehen. Und gewissermaßen ist es bei diesem Text in Johannes 21 auch so, dass die Jünger auf Jesus zufahren im Boot und sich vielleicht denken, hallo, sind Sie nicht vielleicht? Und heute, Ellen hat es schon gesagt, ist der Predigttitel Iss mal was. Iss mal was. Und das Mal ist bewusst mit einem H ausgestattet, denn es geht auch um ein Mal. Und ich habe für euch klassischerweise mal wieder drei Punkte mitgebracht, damit ihr vielleicht so ein bisschen euch manche Sachen merken könnt. Sie lauten erstens am Ufer stehen, zweitens baden gehen und drittens Jesus sehen. Am Ufer stehen, baden gehen und Jesus sehen. Erstens am Ufer stehen. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Diese Worte aus Johannes 20 klingen den Jüngern sicherlich noch im Ohr. Jesus erschien ihnen auf eindrucksvolle Weise und sandte sie in die Welt. Er sandte sie, um Jünger zu machen, um ihn zu verkünden, ihn groß zu machen. Doch was jetzt eigentlich? Jesus verschwand danach wieder. Und wie soll das jetzt eigentlich gehen, dieser Sendungsauftrag, Jesus groß zu machen, wenn Jesus doch gar nicht mehr da ist, wenn der Alltag einen auf einmal zurück hat, ohne Jesus, der wundervoll bringt, der aufbaut, der Worte zuspricht, die man gerade hören will und braucht. So stehen die Jünger in einer kleinen Gruppe desillusioniert am See von Tiberias, der eben auch See von Genezareth heißt. Es sind schon gar nicht mehr alle dabei. Sie waren ja mal 12, jetzt sind es nur noch 7. Und ein kleiner Funfact nochmal für den aufmerksamen Leser. Der Jünger, den Jesus liebte, ist auch dabei, aber wir erfahren nicht, wer es ist. Es ist also einer von den 7, aber wir wissen nicht, wer es ist. Sie stehen also am Ufer und blicken auf den See. Ich stelle mir vor, traurig, orientierungslos, vielleicht auch noch in Erinnerung an das, was sie alles mit Jesus an diesem See erlebt haben. Besonders an diesem Ort, an diesem See, was sie dort erlebt haben. Von der Berufung, eine kleine Déjà-vu-Situation, die Berufung der Jünger, bis hin zu Wundern, bis hin zu anderen Dingen. Und jetzt? Ja, das Leben muss ja irgendwie weitergehen und der Sendungsauftrag ist ja auch noch da. Aber gleichzeitig sind sie wieder in ihrem harten Alltag angekommen. Das bedeutet, sie müssen wieder Geld verdienen. Kein mehr mit Jesus durch die Lande ziehen und Großes vollbringen und Großes erleben. Der Alltag ist wieder da. Sie haben ihr altes Leben wieder. Ich gehe fischen, sagt Petrus. Er tut das, was er gelernt hat, das, was er vorher getan hat. Und die anderen antworten, wir kommen mit. Was sollen wir auch sonst tun? Sollen wir noch länger am See rumstehen? Doch in dieser Nacht fangen sie nichts. Und mit dem Alltag kommt auch wieder Enttäuschung und Misserfolg. Leeres Netz. Sie fahren wieder zurück. Und dann sehen sie da so jemanden am Ufer stehen. Sind sie nicht vielleicht, Herr? Vielleicht doch nicht. Und diese Person begrüßt sie mit, meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Was für eine Anrede, denn so spricht eigentlich nur ein Lehrer zu seinen Schülern. Und diese Frage, die wurde doch schon so gestellt, dass die Antwort der Jünger Nein ist. Nein, wir haben nichts gefangen. Und dann sagt diese Person, die vielleicht gar nicht so viel Ahnung von dem Fischen hat wie Petrus und die anderen Jünger, denn sie haben es gelernt, sie haben ihr Leben damit verbracht, werft euer Netz doch nochmal an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Und ein kleiner Unterschied zu dem Text in Lukas, dieses Mal wird nicht diskutiert. Dieses Mal sagt Simon Petrus nicht, Meister, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Dieses Mal werfen sie das Netz einfach nochmal aus. Die rechte Bootseite symbolisiert das Positive, die rechte Seite verheißt das Glück. Aber bei diesem Fischfang geht es auch nicht nur um das Positive und das Glück, denn das kann uns mal schnell verlassen. Wir sind glücklos und fangen trotzdem nichts. Das Entscheidende ist, dann werdet ihr etwas fangen. Die Verheißung Jesu. Werft euer Netz auf der rechten Seite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Und sie fangen Fische. So viele Fische, dass sie das Netz, es war ein Schleppnetz, das unten auf dem Boden mit Gewichten befestigt war und somit über den Boden geschleift wurde oder gezogen wurde, sie konnten es nicht wieder einholen. Was für ein Fang! Diese Person, die am See steht, vielleicht gar nicht so viel Ahnung von dem eigentlichen Fischfang hat, sagt einfach, werft es nochmal aus und das Netz ist so voll, dass sie es nicht wieder einholen können. Zuerst stehen die Jünger am Ufer, gehen fischen und fangen nichts. Und dann sehen sie jemanden am Ufer stehen und auf sein Wort hin werfen sie die Netze nochmal aus und fangen so viel, dass sie es nicht ziehen können. Und an dieser Stelle vielleicht mal eine Frage für dich. Würdest du nach so einer Nacht, nach so einem Misserfolg, nach so einer Enttäuschung nochmal auf den See fahren? Nur weil jemand am Ufer zu dir sagt, dass du dann etwas fangen wirst? Von einer Person so etwas zu hören, die nicht gerade nach einem Seebären aussieht und sagt, nach meinen 30 Jahren Fischermannserfahrung weiß ich, jetzt werdet ihr etwas fangen. Nein, es bleibt einfach nur die Situation und den Worten zu vertrauen. Und dafür braucht es Vertrauen, nochmal auf den See zu fahren. Und es braucht auch nochmal die Kraft, denn so eine Bootsfahrt ist anstrengend. Sie haben die ganze Nacht damit verbracht. Und es birgt auch immer nochmal die Möglichkeit, loszufahren, mit der Möglichkeit, dass das Netz doch leer bleibt. Dass dieser Gedanke da ist, was ist, wenn die Person jetzt doch nicht so recht hat und wenn ich jetzt losfahre. Dafür braucht es auch Mut, nochmal loszufahren. Und Gott sei Dank sind die Jünger nicht am Ufer stehen geblieben. Das war erstens am Ufer stehen. Zweitens baden gehen. Während die Jünger in Richtung Ufer fahren, sagt der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Es ist der Herr. Und das ist nicht nur irgendein Herr. Zu dieser Situation muss man sich vorstellen, die Kirche war noch nicht gebildet. Es war zu dieser Zeit einfach nur Jesus und seine Nachfolger. Jesus und ein paar Menschen in Galiläa, ein paar Menschen in Israel und im Umland, die von Jesus gehört hatten. Es war noch keine weltweite Kirche mit Millionen von Mitgliedern. Es war im Moment noch alles in den Kinderschuhen. Und dieses, es ist der Herr. Es ist nicht ein Herr wie, es ist Herr Müller oder Meier. Nein, in diesem Aufruf steckt ganz viel Glaube und Vertrauen an die Auferstehung und auch an das Verstehen, was die Auferstehung bedeutet, drin. Jesus ist auferstanden. Denn von diesem Jünger, den Jesus lieb hatte, lesen wir in Johannes 20, Vers 8, nur ein Kapitel vorher. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Er kam zum Glauben. Und deshalb ist in diesem Herr, in diesem Es ist der Herr, steckt die neue Identität Jesu drin. Es ist der auferstandene Herr. Petrus reagiert. Was? Es ist der Herr? Es ist mein Jesus? Mit dem ich die ganze Zeit unterwegs war, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Petrus bindet sich sein Obergewand hoch, denn er möchte nicht nackt, nicht oberkörperfrei, nicht respektlos vor Jesus ankommen. Denn mit freiem Oberkörper, das schickt sich nicht vor dem Herrn. Und ich stelle mir es etwas vor, ab geht's mit einem Köpfer ins Wasser. Petrus springt von Bord, Petrus geht baden, Petrus schwimmt. Er möchte so schnell wie möglich bei seinem Jesus sein. Und er scheint auch schnell zu schwimmen. Petrus war wohl ein guter Schwimmer, denn wir lesen später, dass die Jünger mit dem Boot nach ihm ankommen. Also ich weiß nicht, wie schnell Petrus geschwommen ist, aber wahrscheinlich ziemlich schnell. Und warum Petrus auf einmal von Bord springt, das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist Petrus hier, wie so oft, in der Rolle des ungeduldigen Selbstmachers. Ich halte es nicht mehr aus, ich will es jetzt und sofort. Und da muss ich doch selbst irgendwie was machen können. Wie komme ich denn am schnellsten zu Jesus? Ich hab's. Ich schwimme, da bin ich schneller. Schwimmen geht wohl schneller als Bootfahren. Petrus ist der ungeduldige Selbstmacher, den wir so oft in den Evangelien hören, der schnell ist, zum Beispiel auch beim Schwertzücken im Garten Gethsemane, der schnell ist in anderen Situationen. Und hier wird deutlich, wie viel Liebe Petrus zu Jesus hat. Er will einfach nur zu seinem Jesus. Und zum anderen klingt hier noch eine Déjà-vu-Situation an. Petrus und Wasser. Da war ja irgendwo was. Zum Beispiel in Matthäus 14, der Gang auf dem Wasser, bei dem Petrus einsinkt und von Jesus gerettet wird. Doch dieses Mal gibt es kein auf dem Wasser laufen und auch kein Jesus rette mich, sondern dieses Mal ist Jesus am Ufer und Petrus schwimmt zu ihm. Petrus hebt sich hier wie an vielen anderen Stellen in der Bibel von den Jüngern ab. Er macht sein Ding. Und ich stelle mir vor, wie die Jünger innerlich gedacht haben, so habe ich auch gedacht, ey Petrus, ist es dein Ernst? Brauchst du jetzt schon wieder eine Extrawurst? Du kannst doch auch einfach im Boot mit uns bleiben und du kommst doch fast genauso schnell an. Auf die 2 Minuten kommt es doch nicht an. Brauchst du schon wieder eine Show? Ja, wir kommen doch auch bei Jesus an. Du musst es doch jetzt nicht extra mit so einer Schwimmeinlage machen. Das ist so eine Sicht auf Petrus. Eine Sicht, die Petrus seinen Weg zu Jesus vielleicht nicht gönnt, die vielleicht etwas neidisch ist. Warum bin ich eigentlich nicht auf die Idee gekommen? Warum bin ich nicht ins Wasser gesprungen? Oder dieser Petrus, der ist mal wieder nicht regelkonform. Der kann doch auch einfach im Boot bleiben. Nein, jetzt muss er schwimmen. Super. Wir alle bleiben im Boot, bloß dieser Petrus wieder nicht. Vielleicht haben wir diese Sicht auch manchmal in unserer Gemeinde. Wenn Geschwister ihren Glauben ausdrücken, auf eine Art, die nicht unserer eigenen entspricht. Muss XY jetzt schon wieder dieses oder jenes machen? Kann die das nicht auch einfach machen, wie wir das alle machen? Kann er nicht einfach warten, bis er mal dran ist? Ja, so kann man auf Petrus blicken. Negativ. Vielleicht auch ein bisschen neidisch. Doch jetzt möchte ich positiv auf Petrus blicken und auf das, was er dort tut. Petrus wird aktiv. Petrus sieht Jesus und er hat ein Verlangen. Er möchte zu Jesus. Und er fragt sich, wie komme ich am schnellsten zu Jesus? Was ist eine pragmatische Lösung? Kann ich was bauen? Kann ich was anderes tun? Und Petrus ist bereit dafür, mehr Kraft zu investieren als die Jünger, die im Boot sitzen bleiben. Im Boot sitzen bleiben ist sicherlich entspannter. Aber das ist nicht Petrus' Weg zu Jesus. Petrus möchte selber es tun. Petrus möchte schwimmen. Und wer schon mal geschwommen ist auf lange Distanz, der weiß, wie anstrengend Schwimmen sein kann. Besonders, wenn man keinen Boden unter den Füßen hat, wo man sich irgendwo abstützen kann, sondern sich permanent über Wasser halten muss. Das kostet Kraft. Und Petrus ist es vermutlich auch nicht wichtig, was die anderen Jünger denken, denn ihm ist es wichtig, zu Jesus zu kommen. Und das ist sein Ziel. Und ich glaube, davon können wir auch viel für uns lernen, als Gemeinde, aber auch persönlich. Und deshalb die Frage oder die Fragen an dich: Wie sieht dein Weg zu Jesus in dieser Zeit aus? Und vielleicht auch mal die etwas provokante Frage: Ist dein Weg zu Jesus eigentlich wirklich dein Weg? Oder hast du den Weg der anderen zu deinem Weg zu Jesus gemacht? Sehnst du dich vielleicht manchmal nach einem neuen Weg zu Jesus, der auch unkonventionell ist, so wie der von Petrus? Ich lade dich ein, suche doch mal nach einem neuen Weg, probier dich aus auf deinem Weg zu Jesus. Und vielleicht ist es auch mal baden gehen. Das war zweitens, baden gehen. Drittens, Jesus sehen. Ich erinnere mich gerne an viele Besuche im Reutlinger Freibad in meiner Kindheit mit meinen Freunden. Schwimmen, vom Turm springen, auf dem Handtuch liegen und in der Sonne baden, dann wieder tauchen, Fußball spielen und dann nochmal schwimmen. So sah ungefähr ein klassischer Tag oder Nachmittag im Freibad bei uns aus. Doch das Allerbeste war, nach dieser ganzen Aktivität ein gemeinsames Stück Pizza oder Crepe mit Nutella am Kiosk zu essen. Das hat dann besonders gut geschmeckt, weil wir wirklich ausgehungert vom Schwimmen waren, von Fußballspielen, von all dem anderen. Und ich glaube, dass es den Jüngern und insbesondere Petrus, der ja wirklich geschwommen ist, auch so gegangen ist. Sie haben die Nacht gearbeitet und Petrus ist noch dazu geschwommen, sind dann nochmal rausgefahren und sie kommen mit dem Boot an Land und es brennt ein Feuer mit Fischen und Brot liegt auch dabei. Herrlich. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes herrlich. Denn der Herr hat das Mahl bereitet. Jesus bereitet den Jüngern Frühstück vor. Für manche, auch für mich, die wichtigste Mahlzeit des Tages, weil sie Kraft für den anstehenden Tag gibt. Und so ist es auch bei den Jüngern. Sie gibt ihnen Kraft nicht nur für diesen anstehenden Tag, sondern auch für ihr weiteres Leben mit Jesus. Für ihren Sendungsauftrag bekommen sie auch Nahrung. Es ist alles vorbereitet. Petrus, der sicherlich wieder selbst gerne alles vorbereitet hätte: Moment, Jesus, ich mach das. Lass mich das Feuer machen, lass mich die Fische holen, lass mich das Brot machen. Dieser Petrus ist auf einmal der Eingeladene. Dennoch bittet Jesus die Jünger um ein paar Fische, die sie gefangen haben. Diese Bitte hat symbolischen Charakter, denn obwohl alles bereitet ist, ist es für Jesus wichtig, was die Jünger erarbeitet haben, um es wertzuschätzen, um zu sagen: Hey, ihr habt gute Arbeit getan und ihr habt Fische gefangen. Petrus zieht das Netz an Land. Ich weiß nicht, ob ihr innerlich an dieser Stelle gestockt seid. Ich schon. Denn Petrus war sicherlich ein kräftiger Mann mit vielen Armmuckis. Aber ein Netz mit 153 Fischen alleine an Land zu ziehen, das war für ihn bestimmt auch eine Nummer zu groß. Vielleicht geht es hier aber auch nicht um die Oberarme von Petrus, sondern seine Bedeutung für die Entstehung der Kirche. Petrus holt ein Netz mit vielen Fischen, beziehungsweise auch bildlich gesprochen Menschen ein. Warum es genau 153 Fische sind, lässt sich nicht sagen. Darüber gibt es verschiedene Theorien. Für mich sind die 153 aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das Netz nicht reißt, obwohl so viele Fische drin sind. Das ist das, worauf es ankommt. Das, was Jesus verheißen hat, sie werden viele Fische fangen, das tritt auch ein. Und kein Fisch, den Jesus den Jüngern bzw. auch Petrus anvertraut hat, geht verloren, weil das Netz reißt. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt und esst. Oder auch mal persönlich gesprochen zu den Jüngern oder auch zu dir oder zu mir: Iss mal was. Komm erst mal an. Iss mal was. Die Jünger sitzen mit Jesus am Feuer. Und manchmal braucht es auch gar nicht so viel mehr, um innige Gemeinschaft zu haben. Ein Feuer, in das man schauen kann. Und in dieser Gemeinschaft, so stelle ich es mir vor, werfen sie sich untereinander Blicke zu. Frag du. Nein, frag du. Sie trauen sich nicht zu fragen. Jesus ist der sprichwörtliche Elefant am Lagerfeuer. Alle wissen, wer der Elefant ist, aber keiner traut sich zu fragen, ob er wirklich der Elefant ist, der sprichwörtliche, obwohl sie es wissen. Sind Sie nicht vielleicht auch hier wieder eine Déjà-vu-Situation? Jesus bei der Tischgemeinschaft, das, was Sie tagtäglich erlebt haben, nicht nur bei den großen Festen, beim Passafest oder anderen, sondern auch ganz im Kleinen, beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen. Und sie fragen ihn nicht: Jesus, bist du es? Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Auf einmal werden die Augen geöffnet. Die Gemeinschaft und die Atmosphäre verändert sich. Und auf einmal ist wieder diese innige Gemeinschaft mit Jesus da. Es ist wieder so, wie es früher war, wieder so, wie es in Erinnerung war. Auch wenn Fisch und Brot anstatt Brot und Wein gegeben wird, so ist auch dieses Mal von Jesus gespendet. Auch wenn es nicht das klassische letzte Mal ist, das Jesus mit ihnen verbracht hat, so ist es doch ein Mal, das diese Gemeinschaft mit Jesus hat. Und auch bei diesem Mal ist die Botschaft dieselbe. Ja, ich bin es. Ich bin Jesus und ich bin bei euch. Und durch dieses alltägliche Mahl, durch ein Frühstück mit Fischen und Brot, wird der Alltag der Jünger zu einer tiefen und ermutigenden Gottesbegegnung. Dieses Mal gibt ihnen wieder Kraft und Klarheit für ihre Sendung. Frieden gebe ich euch, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Auf einmal klingen diese Worte wieder ganz anders in Kopf und Herz. Und dieser Text zeigt für uns auch als Gemeinde, wie wichtig das Abendmahl für uns ist, wie wichtig das gemeinsame Mahlfeiern für uns ist, als Gemeinde, aber auch für uns persönlich. Und gerade sind die Umstände für uns schwer durch Corona. Doch wir werden das Mahl wieder in Gemeinschaft feiern. Und vielleicht gibt es ja auch im kleinen Kreis für dich persönlich mit Menschen, die du gern hast, mit Menschen, mit denen du deinen Lebensalltag lebst, Gelegenheiten, so wie die Jünger unter Freunden, das Mahl zu feiern und sich das gegenseitig auch zuzusprechen. Und dieser Text zeigt mir aber auch, dass Jesus in unserem Alltag, der so oft von Enttäuschung und Misserfolg geprägt ist, uns begegnet. Er verheißt uns Fisch, auch wenn wir nichts gefangen haben. Und in den Momenten, in denen wir ausgehungert sind vom Alltag, weil wir die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen sind, weil wir den ganzen Tag sprichwörtlich damit verbracht haben, zu schwimmen und den Kopf über Wasser zu halten, um den Tag zu meistern, spricht er uns zu: Iss mal was. Komm erst mal an, ans Feuer. Iss mal was. Und auch uns spendet er das Mahl. Vielleicht nicht direkt mit einem gedeckten Frühstückstisch. Das ist vielleicht auch eher manchmal unser Part. Vielleicht auch besonders, als manche Ehemänner mal der Frau den Frühstückstisch zu decken. Aber das Wichtige ist, Jesus spendet seine Gegenwart für unser Mahl, für unser Frühstück, für unser Mittagessen, für unser Abendbrot, die uns zeigt: Ich bin bei dir. Und zum Abschluss noch ein paar Fragen an dich. Wann hast du dich das letzte Mal beim Frühstück, Mittagessen oder Abendessen von Jesus einladen lassen? Wann hast du dir zusprechen lassen: Iss mal was. Es ist alles bereitet. Du bist der oder die Eingeladene. Wann warst du einfach mal Eingeladene oder Eingeladener anstatt Gastgeber? Ich lade dich ein, diese Begegnung mit Jesus mal auszuprobieren. Iss mal was. Amen.